funktionieren. Willkommen zum zweiten Vortrag im Security-Track, im Kryptografie-Track von Jens Lang, der sich ein bisschen Gedanken gemacht hat über den Energieverbrauch von Verschlüsselungsmethoden.
Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch hier zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Möchte ich ein bisschen was vorstellen zum Energieverbrauch von Rechnern, von Verschlüsselungsalgorithmen. Das Thema ist ja Vertraulichkeit und so weiter. Und da ich mich forschungsmäßig ein bisschen mit dem Energieverbrauch von Rechnern und von wissenschaftlichen Algorithmen und so weiter beschäftige, habe ich gedacht, es ist vielleicht ein ganz interessantes Thema hier für die Linux-Tage. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Chemnitz, an der Fakultät für Informatik. Und ja, ich möchte halt, wie gesagt, ein bisschen über den Energieverbrauch von Verschlüsselungsalgorithmen reden. Ein großes Thema ist ja die grüne IT. Wie funktioniert das generell? Man hat ja, beziehungsweise es steht ja im Raum, dass man den Energieverbrauch der Gesellschaft senken muss und so weiter, um die Klimaziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Und dazu trägt halt auch, zum Energieverbrauch trägt halt auch die Rechentechnik zu einem nicht unwesentlichen Anteil bei. Und man kann erwarten, dass die Rechenleistung, die installierte Rechenleistung in den nächsten Jahren immer weiter steigen wird. Das heißt, man wird immer mehr Daten verarbeiten, immer größere Berechnungen durchführen und so weiter. Und Ziel ist aber, dass der Energieverbrauch der Rechenzentren in Deutschland oder generell auf der Welt nicht weiter wesentlich steigt. Und dazu sind halt verschiedene Anstrengungen erforderlich auf verschiedenen Ebenen. Zuerst muss natürlich das Rechenzentrum energieeffizient gemacht werden. Das heißt, man schaut halt, wie kriegt man seine Kühlung effizient hin oder wie kann man vielleicht die Abwärme, die man von den Rechnern hat, günstig weiterverwenden. Oder durch geschickten Aufbau seines Rechenzentrums kann man auch eine ganze Menge an Energieeffizienz herausholen. Dann der nächste Punkt ist, dass man energieeffiziente Hardware entwickelt. Das heißt, beziehungsweise von alleine wird die Energieeffizienz dadurch schon gesteigert, dass die Strukturgrößen der Prozessoren immer kleiner werden, wodurch halt weniger Energie benötigt wird, um so einen Transistor zu schalten und dass halt die Energieeffizienz der Hardware erhöht. Das nächste ist dann die, es gibt noch verschiedene andere Energiespartechniken auf Hardware-Ebene, dazu werde ich später noch ein bisschen was sagen, und halt, dass man auch die Software energieeffizient gestaltet, dass man halt die Energiespartechnik, die die Hardware bietet, ausnutzt und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man die Software energieeffizient schreiben kann, beziehungsweise die Energieeffizienz der Software steigern kann. Und dazu werde ich auch noch ein paar Ideen liefern im Laufe des Vortrags. Ich kann nicht bis ins Detail jetzt erläutern, wie man das wirklich genau macht, welche Algorithmen man da verwendet, um energieeffiziente Software zu implementieren, aber so eine grobe Idee geben. Damit jeder selber für seine Software schauen kann, ob sie energieeffizient läuft oder wie man die Energieeffizienz optimieren oder den Energieverbrauch verringern kann, muss man natürlich irgendwie rausfinden, wie viel Energie benötigt wird. Und dazu bieten neuere Prozessoren Möglichkeiten, die möchte ich vorstellen. Ich möchte das anhand von verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen vorstellen, wie viel Energie die jeweils verbrauchen und dass man dann quasi seinen Verschlüsselungsalgorithmus anhand des Energieverbrauchs auswählen kann, sodass man die Verschlüsselung möglichst energieeffizient durchführt. Und als zweites werde ich noch eine Implementierungsvariante von diesem Verschlüsselungsalgorithmus AES, habe ich da genauer untersucht, vorstellen, der halt diese speziellen Maschinenbefehle, die auch moderne CPUs bieten, nutzt und schauen, ob diese speziellen Maschinenbefehle auch wieder eine Verringerung des Energieverbrauchs ermöglichen. Zunächst, was man wissen sollte, wenn man sich mit dem Energieverbrauch von Rechnern beschäftigt, ist diese Formel. mir hier einen Laserpointer? Nee, ne? Nee. Okay, also ich kann es auch so erklären. Also man hat die Gesamtleistung, die elektrische Leistung P, setzt sich zusammen aus zwei Komponenten, der dynamischen Leistung und der statischen Leistung. Die statische Leistung ist die Leistung, die immer benötigt wird, egal ob der, was der Prozessor macht. Und die dynamische Leistung wird immer dann benötigt, wenn da irgendwie ein Befehl ausgeführt wird, wenn Daten transportiert werden von einem Gatter zum nächsten oder wenn irgendwo ein Transistor umgeschaltet wird. Die dynamische Leistung setzt sich zusammen aus C mal U Quadrat mal F. C ist die Kapazität der Transistoren und der Leitungen und so weiter, der gesamten Schaltung. U Quadrat, also U ist die Versorgungsspannung des Prozessors, ist meistens so 1 Volt, 1,5 Volt. Und F ist die Taktfrequenz. Das heißt, man sieht schon, durch Senkung der Versorgungsspannung kann man eine ganze Menge Leistung einsparen. Was man aber wissen sollte, ist, dass wenn man die Versorgungsspannung senkt, muss man auch die Taktfrequenz senken, weil bei niedrigerer Spannung brauchen die Transistoren umso länger zum Umschalten. Das heißt, das wäre dann eine Proportionalität zu F hoch 3 ungefähr, die Leistung. Das heißt, mit absenkender Frequenz kann man halt die Leistung des Prozessors deutlich senken, braucht natürlich länger. Und dann die statische Leistung, die hängt halt ab von der Frequenz und dem Leckstrom, der da fließt. Der Leckstrom ist dazwischen so Leiterbahnen oder irgendwie so ungewollte Ströme, die da in der Schaltung fließen. Und dann gibt es zwei wesentliche Energiesparmechanismen in der heutigen Prozessoren. Das sind einmal die P-States, dann die C-States. Die P-States sparen Energie im Betrieb. Die C-States sparen Energie im Leerlauf. P-States, die sind auch bekannt unter dem Namen Power Now zum Beispiel oder Cool and Quiet bei AMD bzw. Speedstep bei Intel. Sind durchnummeriert von 0 bis 16, ist glaube ich der maximal definierte P-State. P0 ist der Status, wo die CPU mit voller Taktfrequenz läuft und halt auch die höchste elektrische Leistung benötigt, aber auch die größte Rechenleistung liefert. Und dann sinkt es halt allmählich ab bis zum höchsten definierten P-State. Teilweise ist auch wenn ich jetzt eine CPU mit, 3,0 GHz habe, dann ist die nominelle Taktfrequenz 3,0 GHz. Teilweise ist die in modernen Prozessoren bei dem P-State P1 und im Turbo-Modus wird die nochmal höher gesetzt. Das ist dann der P-State P0. Wenn man eine Multicore-CPU hat und der Kühler der CPU zum Beispiel es schafft, 95 Watt an Leistung abzuführen, dann kann man ja einen dieser Kerne der CPUs höher takten, sodass der mehr Energie oder eine höhere Leistung hat als ein Viertel von dem, was die CPU abzuführen vermag. Und wenn die anderen in der Zeit nichts machen, wird dieses gesamte Leistungsbudget nicht überschritten. Das heißt, durch diesen Turbo-Modus kann man sequenzielle Programme nochmal beschleunigen, aber hat dann halt keine Parallelität mehr. Bei einem Pentium M-Prozessor aus dem Jahr 2004, das war das einzige, wo ich mal so ein bisschen eine Aufschlüsselung gefunden habe, wie das aussieht, sieht man halt hier im P-State P0 hat man eine Frequenz von 1,6 GHz und eine Spannung von 1,484 Volt. Und die Spannung sinkt halt immer weiter bis knapp unter einem Volt bei P5, wo dann nur noch 600 MHz sind. Also zwischen ein Drittel und einem Viertel, ja, ist auch egal. Auf alle Fälle, die Frequenz sinkt und die Spannung sinkt auch. So, dann als nächstes die C-State. C0 ist der C-State, wo die CPU rechnet. Dann die C-States 2 bis X sind die C-States, wo die CPU im Leerlauf ist. Das heißt, nur im Status C0 kann man wirklich Berechnungen durchführen und dort kann man dann auch die P-States entsprechend einstellen, wie man sie gerne haben möchte. Und die anderen C-States sind halt Leerlaufmodi, die unterschiedlich viel Zeit und Energie benötigen, um einmal in den Modus einzutreten und dann auch wieder, um von dort in den aktiven Status überzugehen. Und je nachdem, wie tief dieser C-State liegt, beziehungsweise welche Nummer halt er hat, werden immer weiter Komponenten abgeschaltet. Also man sieht hier zum Beispiel die Taktfrequenz ist hier natürlich bei C0 ganz normal vorhanden. Und dann bei C1 wird die schon abgeschaltet. Und aus C1 kann man schon wieder diese Taktfrequenz anschalten über einen Softwarebefehl. Wenn man dann in dem C-State C2 zum Beispiel ist, dann muss man schon den Befehl an einen Hardware-Pin schicken. Also da geht es dann schon über die Hardware. Da ist die CPU dann schon in einem tieferen Schlaf quasi als in C1. Dann in C3 werden zum Beispiel auch noch die Caches geleert. Und dann in diesem C7 wird auch noch der L3-Cache geleert. Ja, und hier sieht man halt, dass die Zeit immer weiter wächst, je größer die Nummer des P-States wird. Die Leistung, die benötigt wird, sinkt, aber halt auch die Energie für den Übergang steigt. Und das waren die Hardware-Möglichkeiten, die wichtigsten zum Energiesparen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das mit der Software ausnutzen? Die wichtigste, oder beziehungsweise was in 90% oder noch öfter der Fälle zu Erfolg führt, ist das Verfahren Race to Idle. Das heißt, man entwickelt sein Programm so, dass es halt möglichst schnell beendet wird. Und wenn es beendet ist, kann man den Rechner ausschalten oder was weiß ich, in Tiefschlaf legen und braucht keine Energie mehr. Das heißt, dieses Race to Idle, so schnell wie möglich ausführen und dann schlafen legen, ist in den allermeisten Fällen die beste Lösung. Das heißt, eigentlich in den meisten Fällen muss man gar nichts anderes machen, als man bisher immer gemacht hat. Bisher hat man halt immer die Ausführungszeit minimiert. Die nächste Möglichkeit ist, dass man halt die P-States ausnutzt bei speicherbeschränkten Problemen. Das heißt, wenn die Ausführungszeit des Programms oder eines Programmteils nur von der Geschwindigkeit des Speichers abhängt, kann man natürlich die CPU so weit runtertakten, dass sie genau so schnell die Daten verarbeitet, wie sie im Speicher ankommen. Wenn die zu schnell die Daten verarbeitet, wird die Leistung unnötig hochgesetzt. Das heißt, sie rechnet mal eine kurze Zeit und dann wartet sie wieder auf den Speicher. Wenn man den P-State halt genauso einstellt, wie ich das erklärt hatte, kann man die Wartezeiten vermeiden und durch das Absenken der Taktfrequenz sinkt halt die Leistung. Oder wenn man irgendwo Wartezeiten hat, kann man dann explizit sich einen bestimmten C-State aussuchen. Das heißt, wenn man weiß, man muss lange warten, kann man dem Betriebssystem möglicherweise sagen, dass man jetzt so viel Zeit hat und das Betriebssystem versetzt dann die CPU in so einen Leerlaufmodus. Oft geschieht sowas auch automatisch, zum Beispiel im Linux-Kernel. Die P-States werden halt mit dem On-Demand-Governor von dem CPU-Frex-Submodul vom Kernel eingestellt. Genauso gibt es da so ein Modul, was die C-States automatisch einstellt. Also normalerweise muss man sich darum nicht kümmern als Anwendungsentwickler. Oder auf algorithmischer Ebene kann man, wenn man parallele Algorithmen verwendet, kommunikationsvermeidende Algorithmen einsetzen. Das ist eine recht neue Entwicklung. Das ist darin begründet, dass in zukünftigen Architekturen der Energiebedarf für die Datenübertragung von einem Rechenknoten zum anderen überproportional steigen wird oder weniger schnell sinken wird als der Energieverbrauch für Berechnungen. Das heißt, in manchen Fällen ist es besser, wenn ich mein Datum nicht übertrage übers Netzwerk, was ein anderer Knoten benötigt, sondern wenn der andere Knoten das einfach selber berechnet. Als vielleicht ein bisschen plastisches Beispiel, um ein Bit zu übertragen über GSM, also Mobiltelefon, braucht man ungefähr genau dieselbe Energie wie 1000 Taktzyklen auf einem kleinen Mikrocontroller. Also nur um mal die Verhältnisse zu verdeutlichen, dass man durchaus eine ganze Menge rechnen kann, bevor man die Energie für die Datenübertragung wieder rein hat. Oder man nutzt alternative Algorithmen oder Implementierungsvarianten, um halt den Energiebedarf zu minimieren. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass es einen Compiler-Schalter gibt, also für die Optimierung des Energiebedarfs. Derzeit kann man ja einstellen, ob man die Laufzeit minimieren will oder ob man die Größe der ausführbaren Datei minimieren will beim Compiler, bei den meisten Compilern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft auch noch einen Schalter gibt, der halt den Energieverbrauch minimiert. Oder man nutzt Spezialhardware, wie zum Beispiel Grafikprozessoren, die bekannt dafür sind, dass sie halt einige Berechnungen deutlich energieeffizienter durchführen als normale allgemeine CPUs oder halt andere Beschleuniger wie den Xeon Phi, der halt speziell zur Beschleunigung von Anwendungen im Hochleistungsrechnen entwickelt wurde, oder man nutzt sogar FPGAs, wo man seine Algorithmen direkt in Hardware gießt, was natürlich oder was unter Umständen energieeffizienter sein kann. Oder man nutzt direkt so Spezialhardware wie zum Beispiel einen MPEG-Decoder. Also wenn man seine Videos in Hardware dekodiert oder kodiert, kann das auch deutlich energieeffizienter geschehen, als wenn man da seine CPU dafür bemüht. Dasselbe gilt dann auch für die anderen zahlreichen Controller, die halt im Rechner drin sind, wie USB-Controller oder Festplattencontroller, die das halt alles deutlich effizienter machen können, als es die CPU könnte. Oder als letztes kann man auch vorhandene Spezialbefehle in CPUs nutzen, die halt direkt meistens zur schnelleren Ausführung, aber halt dann auch zur energieeffizienteren Ausführung gedacht sind. Dazu zählen dann halt sowas wie MMX oder SSE, das heißt Befehle, die mehrere Datenworte in einem Takt verarbeiten, oder dieses Fused Multiply Add oder halt Spezialbefehle für Verschlüsselung wie diese AES Native Instructions, auf die ich später noch näher eingehen werde. Zur Energiemessung gibt es dann verschiedene Methoden. Man unterteilt die generell in hardwarebasierte Methoden und in softwarebasierte Methoden. Die hardwarebasierten Methoden messen halt direkt irgendwelche physikalischen Größen. Und das können wieder interne und externe Methoden sein. Zu den internen Methoden zählt zum Beispiel ATSPI, wo man die bei seinem Laptop kann man ja immer den Batterieladestand auslesen. Und da kann man halt, ich glaube, also ich habe es mal ausprobiert, das wird alle 2 Sekunden aktualisiert. Das heißt, man lässt seine Anwendung laufen, guckt, wie ist der Energieverbrauch, beziehungsweise die Restkapazität des Akkus, wie hat die sich entwickelt, und weiß dadurch, wie viel Energie man verbraucht hat. Oder über EPMI, das ist so eine Schnittstelle, beziehungsweise so ein kleiner Hardware-Baustein. EPMI ist eine Schnittstelle, mit der man so einen kleinen Hardware-Baustein, der meistens in Serverboards verbaut ist, auslesen kann, der halt dazu dient, dass man seinen Server überwacht. Das heißt, dort kann man die Energie auslesen, da kann man die aktuelle Leistung des Servers auslesen, oder man kann sogar gucken, ob das Gehäuse jetzt aufgemacht wird. Also so traditionelle, klassische Hardware-Überwachung. Oder in modernen CPUs von AMD und Intel sind die 2 Verfahren APM bzw. RAPL implementiert, die halt ermöglichen, dass man die Leistungsaufnahme seiner CPU beschränkt und dass man quasi, wenn man im Rechenzentrum viele Rechner nebeneinander stehen hat, dass man jetzt sagen kann, der Rechner hier kann man mit voller Leistung rechnen, weil es halt eine Anwendung mit hoher Priorität ist oder was auch immer. Und bei den anderen beschränke ich die Leistung, sodass die Gesamtleistung der Rechner in dem Rechenzentrum den erlaubten Wert nicht überschreitet. Oder bei Grafikkarten, zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten, da gibt es über die Nvidia Management Library auch die Möglichkeit, den aktuellen Energieverbrauch auszulesen. Dort wird es benötigt, weil halt auch die Grafikkarte theoretisch eine Leistungsaufnahme haben könnte, die höher als das ist, was der PCI Express, was die PCI Express Spezifikation erlaubt. Über den PCI-Sockel werden natürlich meistens noch extra Spannungsversorgungsleitungen angeschlossen, und dass halt dort die maximal spezifizierte Leistung nicht überschritten wird, wird die halt gemessen, und dann, falls notwendig, wird dann die Grafikkarte runtergetaktet. Und ja, auch diesen Wert kann halt der Anwender auslesen. Dann externe Methoden, kann man zum Beispiel die Spannungsversorgungsleitung irgendwie durchschneiden, lötet dort einen Widerstand ein, misst den Spannungsabfall an dem Widerstand und kann so den Strom messen, der durch die Leitung fließt und kann dann damit rausfinden, wie viel Energie der Rechner benötigt. Das kann man dann auch wieder über verschiedene Messsoftware an den Rechner zurückführen, sodass der Rechner auch selber seinen Energieverbrauch quasi irgendwie auslesen kann. Andere Methoden sind zum Beispiel, dass man da so eine Sonde um die Leitung drum wickelt, die das elektrische Feld misst, was durch den Stromfluss entsteht, sodass man seine Leitung nicht unbedingt zerschneiden muss. Also da kann man die physikalischen Möglichkeiten, die es gibt, nutzen. Dann softwarebasierte Methoden nutzen generell zwei Prinzipien. Das erste ist, dass man Hardware-Performance-Counter ausliest, die einen signifikanten Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Also das heißt, als Hardware-Performance-Counter geben zum Beispiel an, wie viel Cache-Misses man hatte, wie viele Befehle ausgeführt wurden, wie viele Taktzyklen vergangen sind, wie viele arithmetische Befehle ausgeführt wurden. Da gibt es für jedes Ereignis einen speziellen Counter. Und da kann man dann gucken, welche haben den größten Einfluss auf den Energieverbrauch der Hardware. Das muss man halt vorher mal mit externen Methoden oder irgendwie messen. Und dann kann man mit den gefundenen Countern, mit dem gefundenen Modell, kann man dann ohne weitere Messhardware jeweils seinen Energieverbrauch messen. Oder es gibt natürlich auch eine ganze Menge Simulatoren von Hardware, wo man halt ein Modell für seine Grafikkarte oder für seine CPU aufstellt und auch wieder die Parameter entsprechend irgendwie mit geeigneten Messmethoden ermittelt und dort dann seinen Algorithmus in dieses Modell auch mit eingibt, sodass man dann die Hardware simuliert und damit den Energieverbrauch ermitteln kann. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen näher auf die schon erwähnte Funktionalität in den Intel-CPUs eingehen, die sich Running Average Power Limit nennt. Wie schon gesagt, kann man damit eine Obergrenze der Leistungsaufnahme der CPU einstellen. Und wenn man die irgendwie einstellen kann, also die CPU stellt dann von alleine sicher, dass diese Obergrenze eingehalten wird und um das sicherzustellen, muss ich ja irgendwie den Energieverbrauch messen bzw. ermitteln. Und wenn sie den Energieverbrauch ohnehin weiß, dann kann man natürlich auch eine Möglichkeit bieten, das auszulesen. Und das bietet halt dieses RAPL Running Average Power Limit über maschinenspezifische Register, die man hier unten mal sieht. Das heißt, man kann in diesen Registern steht der Energieverbrauch der CPU, seitdem das letzte Mal das Register übergelaufen ist. Also man weiß nicht genau wann, aber man weiß, dass es immer weiter hochzählt, bis es irgendwann mal überläuft. Dann gibt es hier vier Register, die Energie enthalten. Halt einmal diese Package-Energie, die halt für das gesamte Paket, also CPU-Sockel, dann Caches Level 1 bis Level 3 und Speichercontroller und alles, was halt dazugehört, misst, beziehungsweise wo man das auslesen kann. Dann PowerPlane 0, das sind die Prozessorkerne. Dann PowerPlane 1, das sind die Uncore-Geräte. Uncore sind halt alle Geräte, die mit irgendwie zu dem Energieverbrauch dazuzählen, aber nicht direkt in den Prozessorkernen drin sind. Also sowas wie Level 3 Cache zum Beispiel. Und dann kann man als letztes noch die Energie des Speichers auslesen, die halt der Speicher, der dieser CPU zugeordnet ist, benötigt, sodass man, ja, was man auch nicht vernachlässigen sollte, halt die Energie des Speichers. Diese Register werden jede Millisekunde aktualisiert und wichtig ist zu wissen, dass es keine tatsächliche Messung von irgendwelchen Energieleistungswerten oder sowas ähnliches ist, sondern dass auch hier der Energieverbrauch ermittelt wird anhand von solchen Hardware-Performance-Countern. Aber da dort noch Parameter der wirklich konkreten CPU einfließen, die genutzt wird, ist dieser Wert deutlich genauer, als man das halt selber hinkriegen würde mit Hardware Performance Couching. Das heißt, selbst zwei CPUs aus der gleichen Baureihe, aus der gleichen Charge, haben immer irgendwelche Fertigungstoleranzen und die werden dort auch mit einbezogen. Und als letztes hatte ich hier noch ein fünftes Register angegeben, dieses Power Unit, was halt angibt, wie man diese Werte, die aus den Registern stehen, die in den Registern stehen, in Joule umrechnet. Konkret sieht es dann so aus. Ich habe das auf einem Intel Xeon Prozessor getestet, hier der Reihe Sandy Bridge, also einer der ersten, die das hatten. Und die maschinenspezifischen Register kann man unter Linux mit dem Modul MSR auslesen. Das heißt, ich lade das Modul, lese dann dieses Register hier, 611 hexadezimal ist die Package-Energie. Und da kriege ich dann diese Zahl. Und 10 Sekunden später mache ich dasselbe, kriege ich diese Zahl. Und jetzt müssen wir das natürlich in Joule umrechnen, damit wir irgendwie einen sinnvollen Wert kriegen, mit dem wir was anfangen können. Das heißt, hier die Befehle. Ich lese noch den Umrechnungsfaktor aus, der ist diese Zahl, binär ergibt das. Und der Faktor steht jetzt hier in den Bits 8 bis 12, das sind diese. Und ich kann ihn ausrechnen, indem ich dann 1,5 hoch 16, was das hier ist, ausrechne. Das sind dann ungefähr 15,3 Mikrojoule. Das heißt, ich multipliziere diese Zahl mit 15,3 Mikrojoule und erhalte diese Werte. Das heißt, in 10 Sekunden wurden 58,56 Joule Energie verbraucht, was eine Leistung von ungefähr 5,9 Watt ergibt. Das mag jetzt auf den ersten Blick wenig erscheinen, aber ich habe ja hier Sleep 10 gemacht, das heißt, die CPU konnte sich schlafen legen, in den Leerlaufmodus gehen, wo halt 5,9 Watt eine realistische Leistung ist. So, wenn man jetzt wissen will, wie hoch ist die Leistung, wenn wirklich Berechnungen durchgeführt werden, habe ich nochmal dasselbe Experiment gemacht. Ich habe hier Berechnungen gestartet. Das waren FEM-Berechnungen in meinem Fall, die ich in meiner Forschung auch verwende. Die berechnen so die Steifigkeit von neuen Werkstücken mit über so ein Netz und dann wird das Netz verfeinert und so weiter. Wird halt die Last berechnet und wo sich das verformt. Und das wurde in den Hintergrund geschickt, dann wieder zweimal dieses Register ausgelesen. Ich habe dann diese Werte erhalten, was diese Werte in Joule ergibt. Dass es jetzt hier, dass die hier viel größer sind, hat erstmal nichts zu bedeuten. Das heißt halt einfach, dass ich weiter von dem Zeitpunkt entfernt bin, wo das übergelaufen ist, dieses Register. Wichtig ist die Differenz, die hier, was steht hier, 475,8 Joule in 10 Sekunden beträgt. Das heißt, wir haben eine Leistung von 47,5 Watt. Das entspricht etwa der Hälfte der Thermal Design Power, das heißt der maximal erlaubten Leistung, was ein realistischer Wert ist. Also ich habe hier nicht, beziehungsweise diese FEM-Berechnung ist nicht die aller leistungshungrigste Berechnung, die man da durchführen könnte, weil halt recht viel auf den Speicher gewartet werden muss und so weiter. Ganz besonders viel Energie oder Leistung benötigt meistens sowas wie Matrixmultiplikation, wo man halt wirklich in jedem Takt eine richtig anspruchsvolle Berechnung durchführt. Deshalb ist hier wenn man ungefähr die Hälfte der Leistung hat, ist ein realistischer Wert. So, jetzt war meine Frage, da ja das große Thema hier ist Vertraulichkeit, gibt es denn effizientere oder weniger effiziente Verschlüsselungsverfahren? Das heißt, gibt es Verschlüsselungsverfahren, die mehr oder welche, die weniger Energie benötigen? Dazu habe ich mir die Bibliothek OpenSSL vorgenommen, die ja schon eine ganze Menge Verschlüsselungsverfahren implementiert, nämlich diese alle hier, also AES, Blowfish, Camellia, Cast5, DES, Triple DES, RC2 und Seed. Und habe jeweils 50 Megabyte Daten kodiert mit diesen verschiedenen Verfahren und den Energieverbrauch gemessen über die gerade vorgestellte Methode. Zusätzlich, also diese Verfahren sind alle symmetrische Verfahren, die auch blockbasiert sind. Das heißt, für jeden Block, das heißt, die verschlüsselten Daten werden in Blöcke unterteilt und für jeden Block wird wieder ein neuer Schlüssel verwendet. Und da gibt es verschiedene Verfahren, wie man diese runden Schlüssel, die für jeden Block verwendet werden, wie dieser Schlüssel berechnet wird. Das sind halt diese hier. Und dann unterstützt OpenSSL drei verschiedene Schlüssellängen, 128-Bit, 192-Bit, 256-Bit. Und dann habe ich halt mit diesem Befehl hier, der wirklich nur oder hauptsächlich die CPU benötigt und nicht jetzt groß vom Speicher oder von der Festplatte abhängt, diesen Befehl genutzt, um den Energieverbrauch zu messen. Dann das hier habe ich immer jeweils durch das Verschlüsselungsverfahren, durch die Blockchiffre und die Schlüssellänge ersetzt. Und das macht auch keinen Unterschied, ob man hier jetzt Def0 oder irgendwelche sinnvollen Daten verschlüsselt, da ja eine Eigenschaft von diesem Verschlüsselungsverfahren ist oder eine Vorgabe für Verschlüsselungsverfahren ist, dass gleicher Klartext in unterschiedlichem Geheimtext resultiert, sodass ohnehin jedes Mal die Verschlüsselung neu durchgeführt werden muss. Und die Ergebnisse, ich stelle jetzt nochmal das AES ein bisschen vor als ein Beispiel für diese Verschlüsselungsverfahren. Die Bilder sind vielleicht ein bisschen klein, aber darauf kommt es auch nicht an, dass man das erkennt. AES teilt, wie ich schon erwähnt hatte, den Eingabestrom in Blöcke auf, jeweils 128 Bit. Und jeder dieser Blöcke wird separat verschlüsselt. AES ist außerdem ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, man benutzt denselben Schlüssel zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. Dann werden hauptsächlich vier Schritte durchgeführt bei AES für jeden Block. Nämlich zuerst, das hier ist der Klartext, dass man jedes Byte des Klartextes ersetzt über eine Tabelle durch ein anderes Byte. Also wenn dort ein A steht, dann wird dort halt ein E draus gemacht. Wenn ein B steht, wird eine 0 draus gemacht und so weiter. Dass es erstmal ein bisschen durcheinander gewürfelt ist. Dann als nächstes werden hier diese Klartextreihen in diesem Block so schräg verschoben, dass halt hier so diagonal angeordnet wird. Und dann im dritten Schritt, Mixed Columns heißt der Schritt, wird jeweils eine Spalte dieses Blocks genommen und jeder Eintrag der Spalte mit einer bestimmten Zahl eines Vektors multipliziert, sodass dann diese Spalte herauskommt. Dann wird dieser Vektor, mit dem das multipliziert wird, um 1 verschoben und das untere fällt irgendwie da rein. Dann wird es mit der nächsten Spalte gemacht, sodass es auch wieder verwürfelt wird. Das ist halt alles dafür notwendig, dass man dass das Ergebnis dieser Verschlüsselung möglichst zufällig aussieht. Das heißt, dass man da keine Regelmäßigkeiten oder Muster erkennen kann und halt, ja, um den Algorithmus sicher zu machen. Und dann im vierten Schritt erfolgt die Verknüpfung mit dem runden Schlüssel. Das hier ist der runden Schlüssel. Und hier dieser verwürfelte Klartext. Das wird mit über ein XOR verknüpft zu dem Geheimtext. Und wie ich schon erwähnt hatte, gibt es verschiedene Methoden, um diesen runden Schlüssel zu erzeugen. Entweder nimmt man jedes Mal denselben. Das ist die einfachste Möglichkeit, ist aber auch die ungünstigste jetzt für die Sicherheit. Oder man berechnet den runden Schlüssel jeweils aus dem vorherigen runden Schlüssel, verknüpft es irgendwie noch mit dem Geheimtext oder mit dem Klartext von der vorherigen Runde, sodass man quasi einen Datenstrom gut verschlüsseln kann. Allerdings wird der Datenstrom dann sequenziell verschlüsselt. Wenn man das parallel verschlüsseln will oder wenn man wahlfreien Zugriff auf einzelne Blöcke haben möchte, zum Beispiel wenn man seine Festplatte verschlüsselt, möchte man nicht erst die ganze Festplatte entschlüsseln, also durchlesen, um dann, was weiß ich, den tausendsten Block entschlüsseln zu können, sondern da will man halt sagen, hier, ich möchte jetzt Block Nummer 1000 auslesen und muss dann den den Rundenschlüssel für diesen Block wirklich explizit berechnen können. Und da kann man dann halt einfach sowas nutzen wie die Nummer des Blocks mit irgendeinem Hashwert oder ein Hashwert daraus gebildet. Und dann ist das der Rundenschlüssel oder noch verknüpft mit dem eigentlichen Eingangsschlüssel. Und ja, jetzt die ganzen Verfahren, die ich vorgestellt hatte, habe ich jetzt den Energieverbrauch gemessen. Und also das ist hier dieser Befehl, den ich schon genannt hatte. Das heißt, hier wird verschlüsselt und man sieht halt, AES braucht am wenigsten Energie für diese 50 Megabyte, nämlich hier so ungefähr 8,9 Joule. Bei 128 Bit noch ein bisschen weniger als bei 192 und 256 Bit. Dann Blowfish braucht ein bisschen mehr Energie. Das Camellia ist auch recht gut, genauso wie das CAT5. Das DS, was ein recht altes Verfahren ist, braucht schon etwas mehr Energie. Der Nachteil von DES, das wurde geknackt schon vor einigen Jahren. Sicher wird es dadurch, dass man das dreimal hintereinander ausführt. Das heißt, bei Triple DES ist logischerweise der Energieverbrauch dreimal so groß wie bei einem normalen DES. Ja, und dann halt hier die anderen, die es noch so gibt, die sind auch ein bisschen höher als AES. Das heißt, AES, dass es so beliebt ist, hat durchaus seinen Grund. Es ist halt schnell und energieeffizient, ist also sinnvoll, das AES einzusetzen. Und AES wurde ja in einem Wettbewerb von verschiedenen Verschlüsselungsverfahren gekürt. Man wollte halt einen Ersatz für dieses DES, was sich als unsicher herausgestellt hat. Und ein entscheidendes Merkmal bei diesem Wettbewerb war halt, oder ein entscheidendes Kriterium bei dem Wettbewerb war, dass es möglichst schnell ist. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass AES das schnellste bzw. das energieeffizienteste von diesen ganzen Verfahren ist. Dann hatte ich erzählt, dass es diese Maschinenbefehle gibt, die Ver- und Entschlüsselung mit AES unterstützen. Da haben wir hier diese sechs Befehle. Ein Befehl zum Verschlüsseln, ein Befehl zum Entschlüsseln. Dann ist jeweils nochmal derselbe Befehl für den letzten Block notwendig, weil man da nicht alle vier Schritte ausführt, die ich genannt hatte, sondern den Schritt dieses Mixed Columns auslässt. Deshalb braucht man da spezielle Befehle. Und dann diese beiden Befehle, die halt die Erzeugung des Rundenschlüssels im CBC-Verfahren unterstützen. Und vorhin hatte ich den Energieverbrauch von AES ohne diese speziellen Befehle gemessen und jetzt hier einmal ohne, das sind die blauen, und einmal mit, das sind die gelben Messwerte. Und man sieht halt deutlich, dass wenn man diese Spezialbefehle nutzt, dass halt der Energieverbrauch hier um oder auf ein Drittel ungefähr sinkt. Das heißt, wenn man diese Befehle nutzt, wird man nicht nur schneller, sondern man kann auch deutlich energieeffizienter seine Verschlüsselung ausführen. Was man auch sieht, ist, dass, da müsste man jetzt ein bisschen näher noch auf die Blockchiffren eingehen, dass halt solche, die parallel durchführbar sind, wie zum Beispiel dieses ECB, was halt immer den gleichen Rundenschlüssel verwendet, das heißt, das kann alles parallelisiert werden, verbraucht deutlich weniger Energie als jetzt zum Beispiel dieses CFB, was halt sequenziell ausgeführt werden muss, aufgrund der Eigenart dieser Blockchiffre. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende. Was wir gelernt haben, dieses RAPE, also Running Average Power Limit, eignet sich gut, um den Energieverbrauch von Algorithmen zu ermitteln. Das kann auch jeder selber zu Hause für seine eigenen Anwendungen ausprobieren. Es ist auch, also ich finde es recht benutzerfreundlich. Man muss sich ein bisschen reinfitzen, aber ich glaube, die Unterstützung wird auch in den kommenden Kernel-Versionen noch ausgebaut, dass man dann direkt irgendwelche Kernel-Funktionen aufruft, die einem die Werte dieser Register irgendwie zurückliefern. Dann als zweites haben wir gelernt, dass Verschlüsselungsalgorithmen unterschiedlichen Energiebedarf haben und dass von den von OpenSSL unterstützten Verfahren AES der energieeffizienteste Algorithmus ist, zumindest auf der Architektur, die ich ausprobiert habe. Und wir haben auch gelernt, dass wenn man diese speziellen AES-Maschinenbefehle nutzt, dass dann der Energiebedarf auf circa ein Drittel sinkt. Und das kann man auch wieder übertragen auf eigene Anwendungen, wenn man halt nicht gerade AES implementiert, sondern andere Sachen, dass man halt solche SIMD-Befehle wie dieses MMX oder SSE ruhig nutzen sollte, beziehungsweise der Compiler macht das oft automatisch, dass er die nutzt, wenn es geht, weil halt solche Maschinenbefehle wirklich die Energieeffizienz der Anwendung steigern können. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt, können gerne noch Fragen stellen.
Ja, wenn Fragen sind, ich komme mit dem Mikro kurz rum.
Dieses Umschalten der C-States,
ja.
Wer ist dafür zuständig? Macht das der Prozessor selbst oder muss sowas aus dem Betriebssystem kommen oder wie passiert das? Wie sieht das in der Praxis aus? Und wie schnell ist das? Ist das eine Mikrosekundensache, dass also der Prozessor sagt, jetzt schalte ich mal für ein paar Mikrosekunden den Takt ab oder so? Oder wie ist das?
Ja, es wird wahrscheinlich meistens Mikrosekundensache sein, aber es kommt halt ganz auf den C-State an. Also der C-State 1 dauert halt, sagen wir mal, ein paar Takte. So genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber das dauert ein paar Takte, bis man vom C1 in C0 umgeschaltet hat und dann bei, was weiß ich, wenn man dann in C7 ist, dauert es halt vielleicht schon eine halbe Mikrosekunde, so ungefähr die Größenordnung könnte ich mir vorstellen. Und dafür gibt es halt ein Kernel-Modul im Linux-Kernel, das das steuert, welcher C-State gewählt wird. Beziehungsweise ist kein Modul, also ein Subsystem im Kernel. CPU Idle heißt es, glaube ich. Und da kann man sich dann mal genau angucken, wie das implementiert wird.
Ja, man kann natürlich andere Berechnungen noch anstellen, mit denen man ein bisschen testen kann, zum Beispiel bei Bitcoin Mining.
Ja.
Wie teuer ist es denn nun, ein Bitcoin zu errechnen? Habt ihr das mal durchlaufen? Das sind natürlich nur wissenschaftliche Zwecke. Also, ja. Wenn man das einmal mitrennen lässt, wie lange braucht das Ganze, wie viele Zyklen wurden gemacht, all das Ganze, habt ihr das mal durchgetestet?
Das habe nicht ich durchgetestet, aber das wurde natürlich durchgetestet und man kann sich sicher sein, die Energie, die man braucht, um ein Bitcoin zu minen, ist teurer als das, was das Bitcoin wert ist, weil man wird nie die Energieeffizienz der Profis, die halt der Profi-Miner erreichen. Und auch bei Bitcoins ist es ja so, dass, also ganz früher wurden die mit CPUs berechnet, wie man das als Laie vielleicht auch machen würde heutzutage. Dann irgendwann, so im Jahr 2011, glaube ich, kam das auf, dass man Grafikprozessoren für das Mining verwendet hat, dann später FPGAs. Heute ist man zu ASICs übergegangen. Das heißt, direkt Prozessoren, wo das in Silizium dieser Bitcoin-Mining-Algorithmus gegossen wurde. Das heißt, die werden richtig gefertigt in Chipfabriken, so Spezialprozessoren für das Bitcoin-Mining. Und die sind natürlich deutlich energieeffizienter. Und da sich auch die Schwierigkeit des Minings immer weiter anpasst an die verfügbare Rechenleistung und so weiter, kann man halt nur mit diesen Spezialprozessoren überhaupt Bitcoins erzeugen, wo die Energie weniger kostet, als man dann rauskriegt durch das Bitcoin-Mining. Und auch die Anschaffungskosten der Hardware amortisieren sich nur, wenn man dann nach 2, 3, 4 Monaten jemanden findet, der, also das heißt, glaube ich, Greater Fool-Prinzip, dass man halt jemanden noch dümmeren findet, der einem dann die Hardware zu überteuerten Preisen abkauft, weil er hofft, dass er damit noch das große Geld machen kann. Also Bitcoin-Mining ist ein Profi-Geschäft und ja, auch dort wird auf Energieeffizienz sehr großen Wert gelegt, aber als Laie hat man da keine Chance mehr, weil halt diese Spezialausrüstung da erforderlich ist. Noch weitere Fragen?
Als Grundaufgabe Was ich ganz interessant fand bei dem Energieverbrauch von den Verschlüsselungsalgorithmen, die waren ja symmetrisch. Der Verbrauch für die Verschlüsselung war aber irgendwie immer teurer. Können Sie dazu noch irgendwie zwei Worte verlieren?
Moment, müssen wir gucken. Hier war's. Warum das Verschlüsseln? Also man sieht hier, dass Verschlüsseln ist jeweils so ein Kreis und das Entschlüsseln so ein Viereck. Und das Verschlüsseln braucht immer ein bisschen mehr Energie als das Entschlüsseln. Das ist in der Tat richtig, aber eine richtige Erklärung dafür habe ich jetzt auch nicht. Nee. Keine weiteren Fragen? Dann. Welchen Prozessor ich empfehle, war die Frage. Grundsätzlich ist es so, je neuer der Prozessor, desto energieeffizienter. Einmal, weil natürlich die Strukturgrößen sinken, was ich schon erwähnt hatte, aber auch, weil halt die Energiesparmechanismen immer ausgefeilter werden. Ich hatte jetzt neulich gelesen, die Haswell-Generation der Intel-Prozessoren ist nochmal 25% besser als die vorhergehende Version. Also ja, möglichst moderne Prozessoren verwenden. Oder halt, wenn es auch geht, wenn mit Prozessoren auch Grafikprozessoren, gemeint sind natürlich auch Grafikprozessoren, weil die auch sehr energieeffizient arbeiten, wenn man sein Problem darauf irgendwie sinnvoll implementieren kann. Das geht bei manchen, aber nicht bei allen, aber wenn es geht, dann würde ich so einen Grafikprozessor empfehlen.
Nochmal eine Frage zu den Prozessoren. Die Messungen wurden jetzt am Xeon gemacht von Intel. Haben auch die normalen Laptop-Prozessoren oder Desktop-Prozessoren diese Energiemessbefehle?
Die modernen ab Sandy Bridge, wie gesagt, das ist, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr das war, aber wer in den letzten 2-3 Jahren sich so einen Prozessor gekauft hat, also von Intel auf alle Fälle. Bei AMD gibt es auch eine ähnliche Funktionalität, dieses APM. Allerdings ist es da ein bisschen schwieriger, das auszulesen. Zumindest ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich habe es auch schon ein Stückchen probiert. Und natürlich noch energieeffizienter als diese Intel und AMD, also diese x86-Prozessoren, sind die ARM-Prozessoren, die halt auch in Mobiltelefonen zum Beispiel verbaut sind, die halt direkt auf Energieeffizienz getrimmt sind. Also wenn man wirklich energieeffizient rechnen will, dann greift man lieber zu ARM als zu diesen x86-Prozessoren.
Okay, dann sage ich Dankeschön. Das nächste, was hier stattfindet... Das nächste, was hier stattfindet, ist Festplattenverschlüsselung mit YubiKey. Wer Interesse hat, kann ja einfach sitzen bleiben.